Heute für Sie in der Lebenshilfe, Anjuta Engert, herzlich willkommen. Was macht Corona mit unseren Kindern? Das soll uns in der kommenden Stunde beschäftigen und Sie, die Sie uns zuhören, sind wie immer an dieser Stelle herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren. Ja, worum geht es? In den ersten Wochen war es wie Bullabü, meinte eine junge Mutter von 3 Kindern am Beginn des Lockdown im Frühjahr. Eine andere Mutter zum Homeoffice. Das ist wirklich eine Herausforderung mit 4 jungen Kindern zwischen der 1. und der 8. Klasse im Haus. Tja, mittlerweile sind fast 8 Monate vergangen und manche anfängliche Idylle auch mit den andauernden Kontaktbeschränkungen. Wie gehen wir und unsere Kinder damit um, wenn Oma und Opa zum Beispiel im Altersheim nicht mehr besucht werden dürfen? Oder wenn eine notwendige OP besser verschoben werden soll, weil das Besuchsverbot im Krankenhaus wie ein psychisches Todesurteil wirkt? Und was ist mit all den Kindern und Jugendlichen, die während des Schullockdowns noch länger unbeaufsichtigt vor dem Bildschirm zocken, vielleicht ungewollt auf Pornografie stoßen und so weiter? Wer bewahrt uns vor digitaler Demenz, vor Suchtverhalten? Ja, vielleicht ist wieder die Kernkompetenz der Kernfamilie gefragt, wo es neben dem satt, sauber beschäftigt der Betreuungseinrichtung noch lebenswichtige Voraussetzungen für alle Entwicklung gibt, nämlich Bindung, Liebe, Zuwendung, Zeit, Verantwortung, Mithilfe, Aufgaben, Empathie und so weiter. Eben all das, was der Staat nicht leisten kann und soll. Die Familie liebt und lebt eben, während die Gesellschaft derzeit viel rechnet, so Jürgen Leminski. Er ist Buchautor, Publizist, Journalist und Vater von 10 Kindern. Und herzlich willkommen zu unserem Thema heute. Was macht Corona mit unseren Kindern? Das geht jetzt an Dr. Albert Wunsch. Mit ihm bin ich verbunden. Er ist uns aus Neuss zugeschaltet. Erziehungswissenschaftler, Paarerziehungskonfliktberater und Buchautor von vielen Erziehungsbüchern und Ratgebern. Herzlich willkommen, Herr Wunsch.
Ja, herzlich willkommen alle Zuhörerinnen und Zuhörer und möglichst auch demnächst Diskussionsteilnehmerinnen.
Herr Wunsch, die Gesellschaft rechnet derzeit viel, wie das alles zu bezahlen ist, was diese Corona-Pandemie und ihre Beschränkungen an Kosten verursacht. Ja, man hat das Gefühl, man wird jeden Tag mit Statistiken bombardiert. Wer oder was bleibt denn Ihrer Meinung da auf der Strecke?
Ja, das, was als erstes auf der Strecke bleibt, für mich als Familienmensch, ist, dass der Staat eigentlich mal in voller Deutlichkeit sagen müsste, wie gut, dass wir trotzdem wir die Familie in den letzten Jahren sehr vernachlässigt haben oder zum Teil sogar negativ in die Zange genommen haben, dass sie überhaupt noch so gut funktioniert. Denn wir haben ja ein Gesellschaftssystem seit ca. 20 Jahren, wo die Ganztagsbetreuung am besten von der Krippe bis zum Tod die Obervariante des menschlichen Zusammenlebens zu sein scheint. Und jetzt auf einmal wird, wenn es nicht mehr klappt, ein System, was immer als veraltet dargestellt worden ist, nämlich intakte Familien, wird auf einmal im Notverfahren zum Rettungsanker erklärt. Und da wird auch gar nicht groß diskutiert, liebe Familien, was braucht ihr? Oder liebe Familien, wir schicken euch jetzt mal wie nach dem griechischen Care-Paket, wir schicken euch eine Aufmerksamkeit, dass ihr so gut arbeitet. Nein, es wird einfach vorausgesetzt, dass die Familie funktioniert, dass Vater und Mutter die Erziehungsaufgabe für ihre Kinder wahrnehmen können, obwohl sie ja durch 10- oder 15-jähriges Abtraining eigentlich fast gar nicht mehr können. Also das wäre das Erste, was ich von einer Regierung erwarten würde, nicht nur über Zahlenspiele nachzudenken, sondern auch mal ganz klar in Worten, aber auch in Aussagen zu honorieren. Familien, ihr seid ein super Schatz. Wir haben zwar uns als Politiker angewöhnt zu sagen, die Familie ist die Kernzelle und die kleinste Zelle der Gesellschaft. Das hört sich immer schön an. Aber jetzt wird sie auch als diese gebraucht. Und ich fand es zum Beispiel eine tolle Sache. Ich lehre ja seit vielen Jahren an der Hochschule in Essen, also FOM heißt sie in der Abkürzung. Und da bekam ich vom Rektor zuletzt einen Brief, wo drin stand: Herr Wunsch, Sie und Hunderte von Lehrenden in ganz Deutschland haben in den letzten Wochen eine Wahnsinnsherausforderung gemeistert, nämlich innerhalb von 1 oder 1,5 Wochen von der Präsenzlehrer zur digitalen Lehre umzuschalten. Dafür danken wir Ihnen. Ich dachte, es ist ja nett, dass der Rektor an so eine Geschichte denkt, aber da war noch was Schönes dabei. Dann gab es unten einen kleinen Barcode und dann, wenn man den an bestimmten Buchhandlungen vorlegt, dann kriegt man einen Gutschein für 30 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, 30 Euro für eine große Hochschule, was ist das schon? Aber die Geste, die dahinter steht. Ich hätte mir gewünscht, dass die Familien, die jetzt auch von jetzt auf gleich auf einmal alles Mögliche umschmeißen mussten, die noch nicht mal auf die Notressource zurückgreifen konnten, die in den letzten Jahren ja immer noch relativ stabil war, nämlich Oma und Opa mussten ran, wenn Vater auf Dienstreise war und Mutter eine wichtige Konferenz hatte und die Schule ausfiel oder der Kindergarten nicht funktionierte, irgendwie was. Ja, und die können heute jetzt auch nicht mehr genommen werden und trotzdem soll es klappen. Das wäre gesellschaftspolitisch eine sehr wichtige Geschichte gewesen. Die lässt sich zwar vielleicht auch mit ein paar Euros nachher im Budget niederschlagen, aber die erste Geste wäre gewesen zu sagen, was ist es doch toll, dass es ist. Und das würde auch ähnlich, wie man jetzt sagt, wir wollen nicht mehr uns medikamentös oder von irgendwelchen anderen Dingen von dem fernen Osten abhängig machen, müsste eigentlich die zweite Folge sein. Wir wollen auch nicht mehr uns von der Ganztagsbetreuung so abhängig machen, sondern wir müssen die Familien als Hauptstruktur wesentlich stärker stützen und die Ganztagsbetreuung durfte nur ein Ersatzmittel sein, auf das man zur Not auch verzichten kann, die jetzt eben vielleicht auch auf die nächste Zeit noch verzichten muss. Das würde ich mir wünschen und ich würde wünschen, dass diese Passage, die ich in der Deutlichkeit noch nie gesagt habe, die jetzt einfach durch Ihre schöne Frage zum Ausdruck gebracht wurde, dass die also möglichst viele Politiker an Politiker weitergeleitet wird. Vielleicht kann man da so einen Mini-Podcast machen und den irgendwo ins Internet reinstellen, so nach der Devise, ein kleiner Denkzettel in der Corona-Zeit für Politiker im Sinne von Familien.
Also praktisch ein Wunschzettel. Ja, ein Wunschzettel von Herr Wunsch. Genau. Okay. Vielleicht unterschreiben diesen Wunschzettel noch einige, wenn Sie mit uns mit diskutieren möchten, wenn Sie vielleicht auch Ihre positiven Erfahrungen oder Ihre Probleme in dieser Corona-Zeit vor allem auch mit den eigenen Kindern einbringen möchten, dann können Sie das gerne schon ab jetzt tun unter unserer Hörernummer und das ist die 089-517-008-008. Ja, vielleicht sind Sie doch tatsächlich auch gerade trotz alledem mobil unterwegs, im Auto unterwegs, haben Radio Horeb über DAB Plus eingeschaltet. Dann natürlich erst die 0049 vorwählen und dann die 89517008008. Herr Dr. Wunsch, Sie sagen, Sie lehren an der Hochschule in Essen. Sie tun das auch immer noch und Sie sind natürlich auch mit Ihren vielen Erziehungsbüchern ja, immer unterwegs und sind da wahrscheinlich auch, werden auch angesprochen oder angefragt. Da gibt es Titel wie Abschied von der Spaßpädagogik oder die Verwöhnungsfalle, Boxenstopp für Paare oder mit mir selbst zum starken Ich zum Beispiel. Welche Erfahrung haben Sie denn in den letzten 8 Monaten gemacht, wo Sie sagen, ja, das hat jetzt Corona mit unseren Kindern gemacht oder hier sind wirklich Einflüsse, negative wie positive. Welche wären denn das?
Ja, einmal habe ich eine Reihe von positiven Rückmeldungen, also jetzt nicht, dass Corona da ist, sondern die positiven Rückmeldungen von Kindern bezogen sich darauf, dass die Eltern da waren. Das habe ich also von einer Reihe von Eltern gehört und manchmal auch mit einem Augenaufschlag so ungefähr, boah, jetzt ist mir erstmal deutlich geworden, was ich von meinen Kindern in den letzten Jahren erwartet habe. Sie waren in der Krippe, sie waren im Kindergarten, sie sind in der Ganztagsschule und dann kommt auf einmal der 9-Jährige abends und fragt ganz zart auf der Bettkante die Mama, Mama, bist du morgen wieder zu Hause? Hast du wieder Homeoffice? Und die Mutter denkt, ja. Oh Mama, das ist schön. Und die Mutter berichtet mir, da lief mir doch ein Schauder den Rücken runter, weil ich immer dachte, 9 Jahre, bisher immer tough und gut. Das wird also wohl keine Sehnsüchte, Blessuren oder sonst was haben. Und sie sagt, wir haben jetzt seit dieser Zeit einen total anderen Tagesrhythmus und Lebensrhythmus. Wir gehen nachmittags mit den Kindern 2 Stunden raus, nur allein damit die frische Luft nicht ausbleibt. Der Vater hat auch viel Homeoffice. Ja, sie leben jetzt auf einmal ein Stück Familie in der Normalität, nicht im Urlaub, sondern ganz im Alltag, mit allen Dingen, die damit verbunden sind, natürlich auch mit einer Reihe von Problemen. Denn was macht ein Kind im Alter von 9, das andere ist 13 Jahren, wenn es ein technisches Gerät in der Hand hat? Es wird natürlich eingeschaltet und da wird damit irgendwas gemacht. Da werden Spiele betrieben, da werden irgendwelche Botschaften ausgetauscht, da werden auf irgendwelchen Seiten herumgeschaut, was denn da alles so ist. Und da ja ein Smartphone ein kompletter Computer ist und ein kompletter Computer allen Müll der Welt und alle Chancen der Welt gleichermaßen in sich vereinbart und zusammenfasst. Und wenn die Kinder dann keine bisherigen Regeln erfahren haben, entweder Regeln auf dem Smartphone, dass bestimmte Zugänge gesperrt sind oder regeln, dass die Zugänge, die von den Kindern genutzt werden, gemeinsam immer mal wieder durchgeschaut werden, so nach der Devise, es könnte ja sein, dass du mal auf eine schräge Seite oder eine total schräge Seite geraten bist, um das zu machen. Wenn solche Regeln nicht existieren, wenn es keine Regeln gibt, die maximale Dauer, die Einschaltdauer pro Tag oder pro Woche. Kluge Menschen machen das pro Woche, weil dann sagen, man kann an dem einen Tag mal vielleicht mal wirklich mit Freunden 2 Stunden dranhängen und dann ist Ende, während ansonsten vielleicht aber über Tag für sinnfreies Herumdaddeln maximal 1,5 Stunden da ist. Das natürlich zu Corona-Zeiten umzusetzen, erfordert ja nicht nur die entsprechenden Regeln mit den Kindern auszuhandeln, abzustimmen, sondern eben auch Alternativprogramme zu schaffen. Denn zu sagen, okay, jetzt hast du deine 1,5 Stunden vorbei oder deine 2 Stunden vorbei, jetzt kannst du mal schön die Hände in den Schoß legen und darüber nachdenken, wie schön es ist, dass heute keine Schule ist, wie schön es ist, dass du keine Freunde hast, wie schön es ist, dass du ein warmes Dach über dem Kopf hast, wie schön es ist, dass du im Regen nicht raus brauchst zur Schule. Nein, das geht nicht. Da müssten die Eltern sich was einfallen lassen und die Eltern sind restlos unvorbereitet dafür in diese Geschichte geraten, was dann eine Reihe von anderen negativen Auswirkungen hat für viele Familien.
Ja, es ist ja auch viel die Rede davon, zumindest in Medien, dass es seit Corona durch die Beschränkungen, durch den Lockdown, den wir jetzt zwar in der Schule gerade nicht haben, aber viel mehr Spannungen, auch Gewalt an Schulen gibt, zerbrochene Beziehungen. Was nehmen Sie da wahr? Wie ist das in Ihrem Umfeld oder in Ihrem Erfahrungsbereich?
In meinem direkten Umfang als Berater nehme ich das kaum wahr. Mehr, dass die Menschen, die zu mir kommen, von solchen Vorgängen in den anderen Familien berichten, die aber meistens das mit sich selbst aushandeln, nie gelernt haben, auf jemand anders zuzugehen. Ich habe vergangene Woche am Weltkindertag an der Veranstaltung von der UNICEF-Gruppe in Düsseldorf als Diskutant teilgenommen und habe da von dem Kollegen, der vom Kinderschutzbund sich einbrachte zum Weltkindertag, gehört, dass in der Corona-Zeit die Anrufe, sagen wir die Notanrufe der Familien beim Kinderschutzbund sich verdoppelt haben. Der Kinderschutzbund steht kostenlos für irgendwelche Ratschläge oder Hilfestellungen zur Verfügung. Also da ist es massiv deutlich geworden. Ein Vertreter des Jugendamtes aus Düsseldorf brachte ein, dass sie, um die Konflikte in der Familie ein Stück zu deeskalieren, 600 Mittagessen pro Tag die ganze Woche durch irgendwo hergezaubert haben und in die Familien gebracht haben, damit die Familie Punkt 1 überhaupt, wenn Zeit genug hat, ja eigentlich jede Familie in der Corona-Zeit, um ein Essen auf den Tisch zu bringen. Aber sie haben es dann gemacht, um die Kinder nicht in die Situation zu bringen, dass dann vielleicht Mutter und Vater aus Corona-Frust gar nichts mehr machen und Klopapier kann man nicht essen, auch wenn man sich damit dicke eingesteckt hat. Also die haben da Dinge, also ein paar Dinge in die Familie reingebracht, damit überhaupt die Mahlzeit da war, damit eine gewisse Grundversorgung für die Kinder da war und vielleicht auch durch die Mahlzeit dann eine gewisse Tischgemeinschaft da war. Ich habe dann schon überlegt, ob das eigentlich richtig ist. Eigentlich müsste man die 600 Familien dazu führen, dass sie selbstständig kochen lernen und selbstständig haushalten lernen. Denn wenn die sich jetzt daran gewöhnt haben in der Corona-Zeit, dann kommt nachher irgendein Sozialpolitiker mit etwas schrägem Vorzeichen auf die Idee, das für die nächsten Jahre auszudehnen, weil man das ja nach Corona nicht absetzen kann. Also Sie merken und alle Hörerinnen und Hörer vielleicht auch, dass Corona eine ganze Menge Verwerfungen zur Folge hat, nicht nur in der Wirtschaft, da kriegen wir die zum Teil in die Finanzauswirkungen und Börsennachrichten und Insolvenzmeldungen mit, aber es gibt auch jede Menge Verwerfungen in den Familien und die werden auch mit großer Wahrscheinlichkeit Langzeitfolgen haben. Ich habe große Unsicherheiten mitbekommen in den Abiturjahrgängen, die jetzt im vergangenen Frühjahr massiv in Beeinträchtigung waren, wo die Schülerinnen und Schüler nicht wussten, wird die Klausur präsent sein, wird sie verschoben, kriegen wir irgendwie so ein Geschummel als das Abitur, wo dann die Politiker gesagt haben, alle sind durchgekommen, die kriegen dann so einen Corona-Bonus und wo man sie aber vielleicht nach an keiner Hochschule oder auf jeden Fall nicht an internationalen Hochschulen bewerben kann. Also jede Menge Unsicherheiten, dann natürlich die vielen Kontaktbeschränkungen, jetzt die Kinder untereinander. Eine unserer Enkeltöchter, die berichtete, die eigentlich immer eine gute Schülerin war, aber ob man morgens sagt, oh, wie schön, dass es Schule gibt, also ich glaube, das gehört irgendwie für die 17-Jährigen nicht unbedingt zur Tageslosung, wenn man morgens wach wird, aber die hat nach einigen Wochen gesagt, ich freue mich auf Schule, ich kann ja nicht mehr abwarten, bis dass wir den ersten Schultag haben, wo wir wieder in Präsenz zusammen sind. Also diese Auswirkungen, die wir jetzt spüren und sicher auch dann in einigen Jahren spüren, werden erheblich sein, denn diese Kontaktreduktion und das einsam in seinem Zimmer als Einzelkind mit dem Rechner sich beschäftigen oder mit irgendwelchen anderen Unfruchtsdingen, das wird Langzeitwirkungen haben.
Dr. Albert Wunsch, er ist Erziehungswissenschaftler, Buchautor, Paarerziehungs- und Konfliktberater und heute hier zugeschaltet als Experte und unser Gesprächsgast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Jüngst gab es einen Professor für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg, Michael Klund, der kritisierte das Vorgehen Kindern und Familien gegenüber in der Corona-Krise, weil Kinderrechte verletzt würden, das Kindeswohl missachtet und Kinder nicht gefragt. Was würden Sie sagen oder wie würden Sie jetzt da herangehen? Was kann man denn tun?
Oh, jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, dass man halbwegs politisch korrekt eine Antwort gibt. Jedes Recht, was jemand ausübt, verletzt in der Regel ein Recht eines anderen. In dem Augenblick, wo die Regierung nichts unternehmen würde, frei nach der Devise, wir haben begriffen, also diesen Punkt Kinder, wir haben begriffen, der Magdeburger Professor ist ja wirklich unwahrscheinlich weitsichtig und hat dann Dinge im Blick, die man doch den Kindern nicht antun kann. Und der Staat würde nichts unternehmen, dann würde eventuell der Magdeburger Professor in 3 Wochen oder 3 Monaten oder vielleicht ein Kollege aus der juristischen Fakultät sagen, ja, wie konnte denn der Staat das einfach alles so laufen lassen? Da hätten doch ganz klar Direktive erlassen werden müssen, da hätten doch ganz klar Maßnahmen lassen müssen zum Schutz des Einzelnen. Das geht doch nicht. Und dann hätten die beiden sich vielleicht gut unterhalten können, aber die Kinder wären die Benachteiligten gewesen. Was, glaube ich, viele, zum Teil auch von den Gegnern im Anti-Corona-Lager, das ist eine sehr bunte Mischung von Fantasten und ernstzunehmenden Menschen, die Grundrechtsverletzungen natürlich auch ansprechen. Aber die Frage, welches Recht hat ein Kind, wie kann das Kindeswohl gewahrt bleiben, ohne dass es verletzt wird zu Corona-Zeiten? Da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen intelligentere Äußerungen als die, die wir bisher in den Medien haben. Denn jede Beeinträchtigung ist natürlich auch eine Eingrenzung, vollkommen klar. Und in dem Augenblick, wo ein Lungenkranker früher in die Lungenstation reinkam, ich glaube, dass das heute noch genauso ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es überall Isolierstationen, wo keiner auf die Station kann. Wenn dann auf einmal jetzt einer unter dem rechtlichen Gesichtspunkt diskutieren will, aber das kann man doch nicht machen. Der Müller war da immer ein netter Mensch und den kann man doch jetzt nicht in so eine Isolierstation einbringen und dann kann man doch nicht mal deine ganzen Kumpels und Freunde zu ihm zulassen. Das ist ja eine unwahrscheinliche Rechtsbegrenzung. Natürlich ist das eine Begrenzung der Rechte des Einzelnen, um die Rechte der anderen auf Unversehrtheit eben auch zu schonen. Und der Staat hat eben nicht nur die Aufgabe, Kinder optimal wachsen zu lassen unter Nicht-Corona-Zeiten, sondern hat eben auch die Aufgabe, darauf zu achten, wie sie in Corona-Zeiten aufwachsen können. Und damit sind da eine Reihe von Beeinträchtigungen verbunden, immer unter dem tieferen Kindeswohl-Aspekt, als es manchmal nur oberflächlich gesehen wird. Und noch eine andere Anmerkung, die ich gerade einbringen möchte, weil wir da mal ein bisschen mehr Zeit haben. Ich fände es toll, wenn alle Menschen, die jetzt Radio Horeb hören und dieses kleine Plädoyer zum Thema Anerkennung des Staates der elterlichen Leistung, wo die von 0 auf 100 einsteigen mussten, wer diese Gedanken, wer die von mir eingebrachten Thesen positiv findet, einfach bei Radio Horeb anzurufen und zu sagen, Radio Horeb, ich finde die Aussagen toll, Punkt. Nicht erst, kann sich natürlich auch, wenn er darüber hinaus als Diskutant einbringen möchte, okay, aber er könnte auch das machen. Und wenn wir nach der Sendung auf einmal über die Mithörabteilung von Radio Horeb, also diejenigen, die am Telefon sitzen, hören, dass 100, 200, 300 oder vielleicht sogar tausende Menschen angerufen haben, wird das eine sehr schöne Unterstützung für die Botschaft an die Regierenden sein, sich mit diesem Thema etwas intensiver zu beschäftigen. Vielleicht klappt das jetzt aus dem Stand heraus, denn wenn gleich die Telefonanlage zusammenbricht, weil da zu viele Anrufe gleichzeitig kommen, ist ja auch eine gute Botschaft, die man dann nach außen geben kann. Einfach eine Idee von mir zur praktischen Umsetzung dieser These und zur Mitbeteiligung der Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Ja gut, dann gehe ich darauf natürlich ein und nenne auch hier an dieser Stelle nochmal die Nummer, dass Sie sich mit einschalten. Und dass aus dem Denkzettel von Herrn Wunsch vielleicht auch ein Wunschzettel werden kann, auch an die Politik, mit ihren Anmerkungen, mit ihren Fragen, mit ihren positiven wie negativen Erfahrungen über das Thema, was macht Corona mit unseren Kindern, was können wir tun? Das hat jetzt bereits auch Herr Schenk schon getan, den ich hier begrüßen darf. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert. Guten Morgen, Herr Dr. Wunsch. Ich habe schon in den letzten Jahren häufig Kommentare abgegeben oder Einwendungen. Zunächst die Risikogruppen, wollte ich mal sagen. Da hat man vor einem halben Jahr laufend die alten Leute mit angesprochen und nur diese können infiziert werden und so weiter und so fort. Und jetzt redet man nicht mehr von Risikogruppen. Das ist das eine. Dann ist das andere, die ganzen Journalisten und so weiter und auch Politiker sind teilweise fachlich so neben der Spur, muss ich schon deutlich sagen, weil man immer nur gewisse Sachen berichtet und andere Sachen, die wirklich, wie Sie das sagen, gar nicht ans Tageslicht kommen. Und das müsste mal viel deutlicher kommen, denn so kommen wir nicht weiter.
Danke, Herr Schenk. Also mal ganz allgemein hingeworfen.
Ja, kurze Reaktion auf Herrn Schenk. Kann allen Dingen nur zustimmen. Man hat sich, da bin ich auch noch sehr nachsichtig, mit allen Landesregierungen, der Bundesregierung am Anfang auf die alten Leute eingestellt, gedanklich, weil das auch eben so war. Aber mittlerweile haben wir die Risikogruppen querbeet und ich hoffe, dass alle begriffen haben, dass auch die Kinder Risikogruppe sind. Wir haben auch nicht unterschieden zwischen den Kranken und den Infizierten. Das ist auch eine große Dummheit, die in die gleiche Richtung reingeht, die Sie eben angesprochen haben von den Politikern. Mir sagte zuletzt ein Virologe, Herr Wunsch, wir haben, glaube ich, in Deutschland zu 80% das Virus, was die die Gürtelrose auslöst. Mhm. Das wird aber nur zu 5 oder 10% aktiv. Das heißt also, das Vorhandensein eines Virus in einem Menschen und die Krankheit sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn wir uns laufende Meter darauf beziehen, wer hat das Virus in sich, dann werden wir natürlich auch laufende Meter wahnsinnskritische Szenarien haben. Es gibt ja so ja Menschen, die haben das AIDS-Erreger, den AIDS-Erreger in sich und leben seit 10, 20 Jahren damit relativ sicher, kann zwar anders werden. Natürlich sind die Übertragungsgruppe, also wir müssten eigentlich unterscheiden zwischen dem Träger oder dem Inhaber eines Virus und der Übertragungsgeschichte, aber nicht gleichzeitig, weil so viele den Erreger haben, auch eine ganze Wirtschaft runterfahren. Das geht also jetzt ein bisschen in die Politik rein. Auf jeden Fall habe ich noch nie mitbekommen, dass in einer offenen Weise hier in Deutschland über die ganzen Vor- und Nachteile der einzelnen Therapien oder Auffassungen diskutiert wird. Nein, ich habe zuletzt noch mitbekommen, wo eine in England lebende deutsche Ärztin, auch Virologin, ein paar kritische Anmerkungen bei YouTube reingestellt hat und zwei Tage später war der Beitrag gelöscht, weil er nicht in die korrekte Auffassung des Kanalbetreibers reinpasste. Ich habe den vorher gelesen, da standen nur eine Reihe von kritischen Anfragen, die jeder Arzt sehr wahrscheinlich haufenweise genauso machen könnte, vielleicht auch viele andere Leute. Also wir haben im Augenblick eine unwahrscheinlich gedeckelte Informationspolitik und gleichzeitig eben auch eine sehr gedeckelte Diskussion, die kann man schon als Diskussionsunkultur bezeichnen und alle Dinge, die nicht in das reinpassen, was im Augenblick von der Regierung und den großen Mainstream-Medien verbreitet wird, wird negiert oder sogar bekämpft bis hin zu Rausschmiss bei Facebook oder bei anderen Medien, die eben dann die Botschaften verbreiten und in Anführungszeichen für sich das Recht in Anspruch nehmen, die Dinge rauszukicken. Damit sind wir ein bisschen von der sehr stark in den politischen Bereich reingekommen, aber wir können jetzt auch nochmal intensiver in den Bereich der Familie reinkommen, auch unter dem Gesichtspunkt, was kann man denn in Familien machen, um vielleicht den einen oder anderen Gegenakzent zu setzen.
Das ist eine gute Frage. Das soll uns ja auch hier beschäftigen. Natürlich ist auch so eine gewisse Bestandsaufnahme erstmal wichtig und dass vielleicht auch jeder auch das mal sagen kann, was ihm da so auf dem Herzen liegt. Und es ist natürlich eng verflochten mit der Politik. Aber die Frage, die wird uns auf jeden Fall nicht davonlaufen oder wir werden sie noch am Schopf ergreifen. Was kann man positiv tun? Jetzt haben sich aber hier einige gemeldet. Ein Dankeschön an Herrn Schenk und weiter geht's nach Augsburg. Da bin ich mit Frau Weidner verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert. Guten Morgen, Dr. Wunsch. Ich bin jetzt ziemlich aufgeregt, weil mich das Thema so berührt und ich habe erst auch wirklich überlegt, anzurufen, weil ich so oft die Erfahrung gemacht habe, wenn man etwas anspricht, dass einem dieser Vorwurf der Spaltung sofort praktisch entgegenkommt. Aber ich möchte mich so herzlich bei Ihnen bedanken. Ich war vorhin wirklich zum Weinen berührt. Danke, dass Sie das endlich ansprechen. Ich kann mich da an meinem Vorgänger, möchte ich mich komplett anschließen. Ich sehe das ganz, ganz genauso so. Und mir liegen die Kinder sehr, sehr am Herzen. Ich habe eine Selbsthilfegruppe, da geht es auch um eine Immunologie, wie auch immer. Und es ist für mich auch ein ganz bitterer Tropfen, wenn ich sehe, wie sehr wir eigentlich immer wieder gekämpft haben. Da sind auch viele Menschen und auch viele Kinder betroffen, wie wenig das die Politik, wie wenig das interessiert. Da sind auch sehr viele Menschen betroffen. Und ich kann nur Ihre ganzen Argumente bestätigen und sagen vielen, vielen herzlichen Dank. Ich werde es ganz fest ins Gebet nehmen. Und jetzt ganz kurz, was meine Erfahrungen mit Kindern sind. Also ich habe mir eine Maske gemacht und habe da einen großen lachenden Mund drauf gemacht, weil ich öfters gemerkt habe, entweder mal in der Kirche oder vielleicht auch im Supermarkt, dass die Kinder, also ich habe erst eine gehabt, da war nichts drauf, die haben wirklich total deprimiert geschaut. Und jetzt, seit ich das habe, schauen sie mich an, lächeln sie zurück oder zupfen die Mama am Ärmel. Da wo ich mir auch denke, ihnen fehlt die ganze Gestik, die ganze Mimik, von dem noch ganz zu schweigen, dass Kinder inzwischen von den Masken solche Ausschläge bekommen, Pilzausschläge bekommen, Kopfschmerzen bekommen, also wirklich nicht nur psychische, sondern auch physiologische Probleme da damit haben. Und ich danke Ihnen so sehr, dass Sie das ansprechen. Also ich bin keine Corona-Leugnerin, ich bin Krankenschwester in meinem ersten Beruf, habe eine logotherapeutische Ausbildung gemacht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, es zu besprechen. Ich denke auch, dass ganz viele Menschen Angst haben. Ich versuche auch im Supermarkt jemanden anzusprechen. Und dann merke ich, dass die meisten Menschen so denken wie ich, aber jeder hat irgendwie Angst und möchte nicht in die Nazi oder sonst wie Ecke da gedrängt werden. Aber es sind so viele Menschen, die es ganz ähnlich denken und dass man die sinnvollen und die liebevollen Maßnahmen suchen. Danke, dass Sie das tun und auch für die Kinder, weil ich glaube, dass das ganz massive Auswirkungen haben kann, wenn wir da jetzt nicht auch rechtzeitig schauen, dass es auch wieder in die richtige Richtung geht, dass die Kinder das bekommen, dass man die Wissenschaftler alle anhört. Jetzt muss ich allmählich aufhören, weil sonst artet es zu sehr aus. Aber vielen, vielen herzlichen Dank und einfach auch diese Depression oder dieses Traurigsein der Kinder. Also neulich war eben Halloween, ich mache das dann immer so, wenn die Kinderlein kommen, dass sie sagt, möchtet ihr einen Segen, aber soll ich es denn näher machen? Nein, wir machen das alles von ganz weit weg, das verstehe ich auch und ich möchte, dass alle Menschen, die davon betroffen sind, weil es gibt sicherlich diesen Covid-19, dass für die so gut wie möglich gesorgt wird, aber alles im rechten Maß und wirklich mit sinnvollen Maßnahmen, dass man allen gerecht wird. So, jetzt habe ich aber lang genug geredet. Frau Weiter.
Sinnvolle Maßnahmen, das behalten wir, alles Gute Ihnen. Herr Wunsch.
Ja, ich finde es toll, dass die Frau Meitner eben noch so ein bisschen Sorge, ob sie sich überhaupt äußern wollte, sich so geäußert hat. Überall, wenn ich mit den Menschen spreche, kommen genau diese Reaktionen. Das macht ja deutlich, dass wir im Augenblick ein Problem haben zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung. Das heißt, ganz viele Menschen, ich möchte sagen, das sind sehr wahrscheinlich 80, vielleicht sogar 90% der Menschen, die denken genauso, wie die Frau Weidner das eben gesagt hat. Und jeder hat Sorge, das überhaupt zu äußern, weil ja in der offiziellen Meinung und der veröffentlichten Meinung permanente Polarisierung stattfinden. Also wenn in einer großen Demo ein Rechter ist, dann wird der mit einem Multiplikationsfaktor ausgestattet und dann wird er abends in den Medien als der Vertreter gezeigt und dann werden alle anderen Meinungen und alle anderen Motive werden in die Ecke geschoben oder in diese gleiche Ecke geschoben. Das ist eine unsägliche Geschichte. Das geht ja so weit, dass Journalisten sagen, ich war bei einer Demo dabei und habe das, was im Fernsehen abends berichtet wird, gar nicht gesehen. Ich habe die gesamte Demo aufgenommen. Ich war mit der Kamera von Anfang bis Ende dabei. Und da wird dann irgendwie so eine Geschichte gezeigt, die ja nicht stattgefunden hat oder vielleicht so ja stattgefunden hat, weil man sie inszeniert hat. Also das ist, ich kann nur Ihnen, Frau Weidner, sagen, sprechen Sie die Menschen an, lassen Sie diesen Podcast, den man heute Abend oder heute Nachmittag schon abrufen kann, an viele Menschen weitergehen, leiten Sie den Link weiter, lassen Sie sich von Radio Horeb die CD kommen und verschenken Sie die oder bringen Sie uns das Volk. Ich finde es wichtig, dass wir das machen und ich finde es auch großartig, wie Sie mit einer lachenden Maske das fehlende Minenspiel, was die Kinder ja gerade brauchen. Das ist ja toll, wenn man mit Kindern zu tun hat, unterwegs irgendwo, man sieht ein Kind, dann nimmt es auf einmal Blickkontakt auf. In der Kirche ist mir schon oft passiert und wo der, Vater sitzt vor mir und das Kind guckt da meistens nach hinten, weil das von der Sitzhaltung einfacher ist. Und dann bringt es aber immer Blickkontakt und dann fängt man an zu grimmeln an. Und dann lacht Mama und dann macht man irgendwie einen kleinen Fingerzeig. Diese ganze Kommunikation fällt weg und damit fehlt eben auch was. Das ist ja nicht nur das, was wegfällt, sondern da fehlt den Kindern ein wichtiger sozialer Erfahrungsraum mit all den Auswirkungen, die wir wahrscheinlich in 20, 30 Jahren bei dem Psychiater dann irgendwie mitkriegen können.
Ja, vielen Dank, Frau Weidner. Und was nehmen wir damit? Sich gegenseitig stärken und auch da ansetzen, wo noch was vorhanden ist. Eben auch in Familien, wo noch vielleicht auch das eine oder andere einfach gut funktioniert, dass man auch auf die schaut. Das können wir ja heute jetzt hier vor allem auch tun und das wollen wir auch gerne tun. Und weiter geht's jetzt aber noch mit einer anonymen Hörerin, mit der ich aus Kandern verbunden bin. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Ich wollte eigentlich gar nicht auf Sendung, sondern nur rückmelden, wie toll ich das alles und die Argumente auch von den Vorrednern und so gefunden habe. Wir haben 6 Kinder und 6 Schwiegerkinder und 13 Enkelkinder. Und da macht man sich als Oma ja schon viel Gedanken, aber ich sehe auch nicht viel Lösungen. Wir können nicht in Kontakt treten, weil die in so viel verschiedene Schule und Kindergärten sind. Und ja, auch das macht traurig, auch wenn man sich dann mal trifft im Freien und miteinander spazieren läuft, dass man sich nicht in den Arm nehmen kann. Und ja, ich weiß es nicht, wie man das macht. Also das mit Telefonieren und WhatsApp und so, das funktioniert mit den Kindern nicht so toll. Und vielleicht gibt es auch Tipps, wie die Großeltern da noch anders mit umgehen können. Vielen Dank.
Dankeschön. Alles Gute nach Kandern und schön, dass Sie sich doch noch zu Wort gemeldet haben mit 6 Kindern und 13 Enkelkindern.
Ja, sehr schöne Vorlage für einen ganz praktischen Tipp. Also einmal, per Medien geht schon einiges. Ich habe da eine nette Geschichte vor 2, 3 Jahren mitbekommen, wo ein Mädel mit 16 oder 17 Jahren für ein Jahr in Australien war und auf einmal, die Eltern waren schon jahrelang bei mir im Kontakt, da sagt die Mensch, Herr Wunsch, wir haben immer mit der Tochter so eine tolle Kontaktnahme gehabt und wir hatten immer einen tollen Adventkalender, den wir gemeinsam erstellt haben. Jetzt ist die aber in Australien, was mache ich denn da? Und dann habe ich gesagt, fragen Sie doch einfach mal Ihre Tochter, was sie denn meint. Ja, dann hat die Tochter medial einen Adventkalender gezaubert, den die sich gemeinsam zum Teil angeschaut haben, im Kontakt standen. Es war fast, sagt die Mutter, so wie, als wenn sie bei uns real gewesen wäre. Jetzt kann das sein, dass das also jetzt für hier nicht der ideale Tipp ist, aber ich gebe auf jeden Fall für hier, für diese Frau aus Kandern, die sich eben gemeldet hat, einen ganz konkreten Tipp, natürlich für alle anderen Großeltern auch, die das mit den Medien vielleicht nicht so ganz wollen oder können oder weil die Familie noch nicht so entsprechend ausgestattet sind, weil die Kinder zu klein sind. Es gibt eine Form des Kontaktnehmens, das war früher die einzige, wenn man sich nicht sehen konnte, nämlich per Brief oder per Päckchen. Was hindert Großeltern daran, 24 kleine Päckchen zu machen? 24 kleine Briefe zu schreiben, 24 kleine Botschaften unten zu machen. Zur Not kann man das auch, wenn der Weg größer ist, mit den 24 kleinen Päckchen so machen, dass man die eigenen Sohn oder Tochter anschreibt, ein Paketchen schickt mit den 24 Teilen. Oder jetzt hier können wir ja, wenn wir am ersten Adventssonntag anfangen, sind es ein paar Teile mehr. Fertig machen und dann mit den Kindern durchgehen. In dem Augenblick, wo ich habe zuletzt auch gesehen, wo eine Familie für die Großeltern einen Schuhkarton schön beklebt hat mit 24 oder 27 kleinen Säckchen drin. Das ist eine uralte Methode, die gerade heute im medialen Zeitalter unter Corona-Gesichtspunkten wesentlich attraktiver nochmal ist als alles andere. Eine WhatsApp-Nachricht ist mal schnell dahin gehustet, eine SMS oder auch eine Mail-Nachricht, das ist irgendwo sehr förmlich. Aber etwas, was man noch in die Hand nehmen kann, man darf ja heute viele Dinge in der Corona-Zeit nicht mehr in die Hand nehmen oder soll es nicht nur so in die Hand nehmen kann, lesen kann, vor sich halten kann, ist eine wahnsinns tolle Geschichte. Ich habe das auch schon mal Großeltern anempfohlen, das mit den Kindern zu machen oder Enkelkindern, wo sie gar keinen Zugang zu haben, weil sie Zugangsbegrenzungen haben wegen Trennung und allem Möglichen. Solche in die Hand nehmbaren Zeichen, ob es kleine Briefe sind, ist eine Investition, wenn man jeden Tag einen Brief schreibt, aber man kann ja die Alternative mit den 24 oder 27 Päckchen machen. Eine ganz tolle Möglichkeit, um mit den Kindern in Kontakt zu treten. Das Interessante ist, die Kinder reagieren, die überlegen sich was und sagen, Mensch, Oma, toll und heute Morgen und so weiter. Und dann kann so ja ein einzelner, kleiner, verpackter Dominoschalter ein, kann ein so tolles Zeichen sein. Ich habe mal einer
eine Mädel einen Dominostein geschenkt, vor Jahren, einfach so auf der Straße, und denke ich auch, Mensch, das passt irgendwie, und habe gesagt, komm, es gibt einen Dominostein. Da sagt die, kann man den auch schneiden? Ich sage, wie kann man den auch schneiden? Ja, durchschneiden. Ich sage, wieso? Ja, ich möchte den mit meiner Schwester teilen. Da ist mir deutlich geworden, was kleine Dinge für Dinge auslösen. Wenn ich ein ganzes Paket hier gegeben hätte, weiß ich nicht, ob es ans Teilen gedacht hätte. Aber bei dem Kleinen, den wollte ich noch Dominostein in der Mitte durchschneiden und mit der Schwester teilen. Also eine Idee, speziell für Großeltern oder für alle diejenigen, die im medialen Bereich nicht so ganz zu Hause sind oder wo das nicht passt mit den Enkelkindern, einem vierjährigen Kind eine WhatsApp-Nachricht schicken, das ist, weiß ich nicht so, aber einem sechsjährigen Kind, einem vierjährigen Kind einen Brief hinschicken oder zukommen lassen oder eine kleines Päckchen und das eben als Adventkalender der Großeltern, das könnte dann eine positive Erfahrung sein, die sich restlos von der Nicht-Corona-Zeit abgrenzt.
Sehr schön, also kreative Ideen sind gefragt, Adventskalender selber basteln, vielleicht auch eine durch kleine Aufmerksamkeiten für eine neue Dankbarkeit sensibilisieren. Das behalten wir hier schon mal im Hintergrund und alle Leitungen sind besetzt. Es geht also hier weiter mit der Frau Seifert aus Dresden, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich rufe aus Dresden an. Ich bin auch Mutter von 11 Kindern, Quatsch. Und ich wollte mal in dieselbe Kerbe hauen wie meine Vorredner. Also erstens, ich war auch in Leipzig dabei und es zieht mir die Seele aus dem Leib, wenn ich sehe, was für Bilder dort veröffentlicht werden und was ich selber erlebt habe. Friedlich, liebevoll, unglaublich, dass wir hier nochmal so etwas erleben, ist sehr, sehr, sehr traurig. Ja, und dann meine Söhne sind Internatskinder und müssen jetzt leider im Flur mit Maske abgegeben werden. Und da ich behindert bin, kann ich das nicht. Und wir geben die Kinder jetzt auf der Straße ab. Und ich muss aber sagen, das macht unsere Jungs stark. Ja, die wissen, die Mama trägt keine Maske. Wir müssen allein gehen. Aber sie sind nicht gebrochen. Sie gehen gerade hinein und auch wieder heraus. Und jetzt das andere. Ich schreibe schon immer Briefe. Wir sind aus der DDR, da hatten wir kein Telefon. Und ich freue mich, dass Sie das auch sagen. Ich schicke allen meinen Kindern und Enkeln Briefe. Die Telefoniererei geht denen sowieso auf die Nerven. Und von daher Gottes Segen für Sie und danke. Sie sind wunderbar. Ich bin evangelisch und höre trotzdem den ganzen Tag Radio Horeb.
Volle Kombination.
Schön. Vielen Dank, Frau Seifert. Alles Gute Ihnen nach Dresden. Ja, und dann haben wir auch mal was gehört. Das macht auch Kinder stark. Hören wir mal weiter, was Frau Haas in München zu sagen hat. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Grüße. Ich bin Mama von einem 8-jährigen Kind und bin auch Sozialarbeiterin und arbeite mit Familien. Ja, also ich hatte so die Corona-Zeit aus diesen zwei Sichten erlebt auch. Ja. Genau. Und ich wollte mich bedanken, dass Sie das überhaupt bringen, dieses Thema. Ja. Und dass Sie sich auch einfach damit beschäftigen, was macht es mit den Kindern. Ich finde, man hört davon sehr, sehr wenig. Und mich hat es immer sehr bewegt, dass man so wenig davon hört. Genau. Ich wollte einfach meine Erfahrung erzählen als Mama, wie ich gemacht habe in der Corona-Zeit. Und es ist eben auf der einen Seite schon so, dass ich habe immer gearbeitet, immer nur Teilzeit, aber mein Kind musste trotzdem bisher immer in Betreuung, weil die Arbeitszeiten nicht dem entsprechen oder der Arbeitgeber sich immer nicht auf die Mütter einstellen konnte, sage ich jetzt mal so, ja. Und das war insofern wirklich sehr positiv für mich. Ich hatte damals, da war er noch in der ersten Klasse, erlebt, wenn ich als Mama diesen Unterricht mache, das macht schon ganz viel mit dem Kind und da kann er ganz viel auch profitieren. Ja. Und ich habe mir viele, viele grundsätzliche Überlegungen schon gestellt und habe gesehen, mein Kind macht richtig Fortschritte. Ja, wenn wir zusammen lesen und zusammen schreiben und zusammen lernen. Das war eine schöne Erfahrung. Und wir haben auch so viele Ideen dann oder auch positive Sachen versucht zu machen. Wir haben Postkarten geschrieben an andere Klassenkameraden und solche Dinge, ja, in der Zeit. Einfach um irgendwie auch Kontakt zu schaffen. Und mein Sohn hat auch über Skype eben mit seinen Freunden geskypt und es war auch interessant zu sehen, es ist nur eine Krücke irgendwie in diesem Alter. Aber die Kinder haben sich mit der Zeit auch miteinander entwickelt und haben irgendwann sogar via Skype angefangen, kleine Rollenspiele zu machen. Also das war für mich sehr beeindruckend, wie die Kinder oder wie mein Kind sich auch weiterentwickelt hat, irgendwie dadurch, ja, und sich arrangiert hat. Ja, so.
Sehr schön. Die eine waren Seite, doch einige Punkte.
Ja, ja. Und die andere Seite, genau, das war natürlich eine Zeit, und deshalb bin ich auch so dankbar, dass so Sendungen jetzt gemacht werden und dass der Herr Wünsche sich auch damit auseinandersetzt, wo wir uns oder ich mir als Mutter so alleine gelassen vorgekommen bin, wie glaube ich noch gar nie. Also das ist schon enorm gewesen für die Familien. Genau.
Danke, Frau Haas, für Ihren langen Beitrag. Ja, Herr Wunsch dazu.
Ja, ich möchte ein Stichwort aufkommen. Also einmal schön, dass Sie sich geäußert haben, auch in dieser Breite und Tiefe. Ein Stichwort, was mir gerade noch gekommen ist, auf dem, was ich gehört habe. Es gibt Familien, die haben das Buch, das gemeinsame Lesen, neu entdeckt. Anstelle also einem Kind zu sagen, schalt das Smartphone aus, maximal 2 Stunden am Tag, ist ja nett, wenn man das sagt, aber es muss ja dann auch umgesetzt werden. Und dass man es umsetzt, indem man die Kinder dann sich allein überlässt, geht ja nicht. Aber ein Buch gemeinsam lesen. Derjenige, der noch nicht so gut lesen kann, der liest eine halbe Seite, der andere liest 2 Seiten, vielleicht liest so einer, der besonders gut lesen kann, vor. Auf jeden Fall Bücher nochmal neu entdecken. Ich habe Kinder kennengelernt, die auf einmal, ein bisschen zwangsweise, weil die Eltern gut darauf achteten, dass das Smartphone nicht zum Dauerfreund wurde, die haben dann sich ein bisschen zähneknirschenderweise ein Buch geholt und in der Bibliothek und auf einmal festgestellt, oh, ja, wie heißt das so schön, Schock, deine Eltern liest ein Buch. Es ist ja auch interessant, ein Buch zu lesen, ist ja nicht irgendwie was. Und ich habe jetzt Familien kennengelernt, die haben sich 10, 20 Bücher für die Kinder in der Bibliothek als Paket geholt, um eben nicht so oft da hin und her zu müssen. Das heißt, um das geschriebene Wort neu zu entdecken, brauchen die Kinder natürlich auch Zugänge und Hilfen. Das machen die nicht von sich aus. Aber mal so ein super spannendes Buch holen, dann vielleicht mittendrin eine ganz spannende Situation als Vater, als Mutter mal vorlesen und sagen, so, am besten ist ja immer, wenn der Vater meinetwegen die Passage liest, seine Ehefrau fragt, weißt du, wie das jetzt weitergeht? Also es hört sich jetzt ganz spannend an, und das Ding in die Ecke legt, damit die Kinder nicht den Eindruck haben, das ist eine pädagogische Maßnahme für mich. In dem Augenblick, wo die Kinder das mitkriegen, Vater, Mutter unterhalten sich über ein Buch, Grundbuch, und das ist eine ganz spannende Ecke, die sie auch selber sehr spannend finden, und dann das einfach weglegen. Ich möchte wetten, dass keine 5 Stunden später Sohn oder Tochter an der Ecke anfängt, auf einmal merkt, das kann er ja nicht verstehen, wenn er mittendrin anfängt, also vorne anfängt, und dann ist es so wie mit allem, wenn man dann die ersten 10, 20 Seiten gelesen hat und gemerkt hat, das ist ja hochspannend, dann liest man eventuell ein Stück durch, dann könnte es sein, dass dann die Corona-Zeit ein neues Problem mit sich bringt, dass man abends zum Abendessen ruft und oben ist nichts zu hören oder im Nebenraum ist nichts zu hören, weil die so tief im Krimi, im spannenden Abenteuerroman versunken sind, dass sie es gar nicht hören oder hören wollen. Also lesen, das Buch, Dinge, die wir vor, oder auch das Spiel, Dinge, die vor 50 Jahren, vor 30 Jahren das Normale war am Abend, werden auf einmal jetzt neu entdeckt. Und ja, auch mit Akribie gespielt, auch unter Jugendlichen. Also ich habe eine Familie zu jetzt kennen, die sagt, wir spielen fast jeden zweiten Abend, wenn die 3 Töchter im Alter von 17 bis 21 im Hause sind, machen wir Spieleabende. Und das ist so spannend und vor allen Dingen ist es ja kommunikativ und. Ja.
Also die Zeit führt auch zu einer Entschleunigung, oder zumindest war das im Frühjahr so, aber auch jetzt. Es gibt einfach weniger Termine und die kann man mit Familienzeit füllen, mit Spielen, mit kreativen Dingen. Dankeschön, Frau Haas, alles Gute Ihnen. Und weiter geht's zu Frau Stürznickel, mit der ich aus Essen verbunden bin. Guten Morgen.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich jetzt auch noch dran gekommen bin, denn ich habe mir also viele gute Gedanken, möchte ich sagen, gemacht. Ich habe früher mit Kindern gearbeitet im Schulkindergarten, aber ich habe jetzt immer an die Kinder so gedacht, dass dieses Virus, das unbekannte Wesen, was man nicht sehen kann, das in der Luft vorkommen soll, oder es kommt ja vor in der Luft, dass das Kindern vielleicht unterschwellig auch Angst macht. Und mein Gedanke war, dass die Kinder, ich habe früher sehr gern auch so Sachunterricht gemacht mit Kindern, dass den Kindern jetzt auch praktisch die Luft auch von ganz anderen Seiten irgendwie erklärt wird, wo sie experimentieren können. Ich habe also zum Beispiel beim Zug in Benediktsäuren angerufen und habe Material bekommen, weil ich mich da jetzt selbst mit befassen wollte, dass Kinder experimentieren in einem Spielwarengeschäft hier in der Nähe, also einem sehr guten Experimentierkästen, doch jetzt auch anzubieten von guten Firmen, wo sie Mikroskop oder wo sie auch mit Lupen. Dann habe ich noch einen ein anderes Geschäft angerufen möchten. Das wäre doch jetzt auch vor Weihnachten schön, dass Kinder sich damit befassen und irgendwelche Versuche selbst machen, damit sie das, was um sie herum ist, auch positiv und wahrnehmen können. Ich möchte das mit der Luft kurz erläutern. Ich habe zum Beispiel, das hat uns aber so angerichtet, ein Experiment gemacht mit den Kindern, dass sie die Luft im Zimmer, wenn sie im Kinderzimmer, Wohnzimmer zu Hause sind, einfach nur eine Zeitung ausbreiten, aber ein Blatt nur, nicht die ganze Zeitung. Ein Loch in der Mitte, ein Sperrholz darunter, quadratisches Stückchen. Und wenn sie dann auf dem Stuhl sind und ziehen an einem normalen Bindfaden, also nicht diese, wenn das Perlon oder sowas, aber ein richtiger Bindfaden von früher, wenn sie feste ziehen, dann reißt der. Und dann kann man denen erklären, das ist diese Luftsäule, die da drüber bis unter die Decke geht, die praktisch diese Kraft hat. Oder auch selbst eine Öl, also sagen wir Livio, ist ja jetzt ganz egal, dass man den Namen gesagt, Öldose, die leer ist, ausspült und den Dampf verdampfen lässt, dann ist der Sauerstoff, dann ist die Kraft von außen so stark, dass diese Dose zusammenknittert. Dass die Kinder jetzt auch wirklich vielleicht verschiedene Dinge tun, die mit der Luft oder mit dem Wasser zu tun haben, wo sie sich selbst mit befassen. Und dieses Unbekannte, was jetzt mit dem Virus ist, das ist für die Kinder ja total unbekannt. Und trotzdem haben ja Groß und Klein irgendwann und irgendwo auch Angst davor. Und da möchte ich im Grunde, ist das mein großer Wunsch im Moment, Kindern auch jetzt das normale Umfeld auch normal empfinden zu lassen, dass diese Angst praktisch sich bei denen nicht irgendwo niederschlägt.
Vielen Dank, Frau Stürznickel. Das sind ja mal ganz neue Ansätze mit Experimenten, direkt dem Virus auf den Leib zu rücken. Vielleicht so nicht, aber das Verständnis, also was da so im Unterbewussten Angst macht und schlummert. Vielen Dank. Ja, sollen wir vielleicht gleich die nächste Hörerin dazu nehmen, denn es sind alle Leitungen weiterhin belegt und dann können Sie auch gerne was dazu sagen, Herr Wunsch. Aber fragen wir erst noch Schwester Deborah in Freiburg, was sie zu sagen hat. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie. Ja, ich höre auch gerade Ihre Sendung. Ich habe zwar mit Kindern nichts zu tun, aber ich möchte es einfach mal mitteilen. War vorhin die Frage Adventskalender und 24 Tage, okay. Ich habe das nur ein Beispiel mal gebracht, beziehungsweise ich habe es gemacht. Mein Vater war sehr krank. Ich bin in Urlaub gegangen, also ich durfte mit in Urlaub gehen mit einem befreundeten Ehepaar nach Zermatt und war 21 Tage weg. Mein Vater lag hier im Krankenhaus stationär. Meine Geschwister haben gesagt, du kannst gehen. Geh mit und wir passen auf den Papi auf. Also habe ich aber ihm dann einen Zweig, den ich draußen gepflückt habe, und mit 21 Zettelchen mit meinen Gedanken, mit meiner Freude, die ich haben darf, wenn ich jetzt in Urlaub gehe, Schriftstellen aus der Heiligen Schrift, 21 kleine Zettelchen, und die habe ich verschlossen, also eine kleine Rolle gemacht und habe gesagt, Papi, dass jeden Tag eins aufmache und wenn die fertig sind, bin ich wieder da. Und das war für ihn also so eine große Freude. Meine Geschwister haben gesagt, du, das war wie Weihnachten. Und das sind so kleine Freuden. Man braucht gar keinen Adventskalender kaufen. Man kann ihn selber machen, wie schon etliche Frauen auch gesagt haben, Damen. Mitteilen, weil ich denke immer wieder dran an diese Zeit. Das war 1982. 83 verstarb er, aber es ist so präsent noch in mir, dass es einfach ja schön ist, und ich wollte das jetzt einfach auch mitteilen, dass man mit Kindern so etwas machen kann. Ich bin Krankenschwester von Beruf, also nichts mit Kindern, aber ich liebe natürlich Kinder, ist klar, ich bin Ordensschwester, aber ja, das wollte ich einfach mich bedanken, auch für die tolle Sendung, die ich auch immer höre, Lebenshilfe. Und ich im Zimmer bin.
Sehr schön. Vielen Dank, Schwester Deborah aus Freiburg, für diesen Hinweis, für diese ganz positive Erfahrung der 21 Zettel in der Abwesenheit, wo Sie Urlaub machten durften, während der Vater krank war. Auch das eine Idee, um sich doch bewusst mit dem anderen auseinanderzusetzen und auch eine Zeit sinnvoll zu überbrücken. Ja, weiter geht's nach Regensburg und da bin ich mit Frau Schröpfel verbunden, Frau Schröppel, Entschuldigung, verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Wunsch. Ich bin noch irgendwie fast stumm, weil ich so glücklich bin und ich kann jedes Wort unterstreichen, was Sie gebracht haben. Ich bin Großmutter, 72 Jahre alt, 4 Enkelkinder hier in Regensburg vor Ort. Also die Tochter hat 3, 7, 10 und 12 und der Sohn eine 3-Jährige. Und ich bin ganz bewusst, bin ich auf die Demo gegangen von den kritisch denkenden Menschen, aufklärende Ärzte, aufklärende Rechtsanwälte, Pädagogen hier in Regensburg und dann 3 Tage später nach Erlangen. Wir wohnten nämlich 33 Jahre in Erlangen. Und ich kann nur unterstreichen, was auch eine Rednerin gesagt hat. Es ist ein Unterschied, ob man anwesend ist auf der Demo und das, was darüber dann in der Presse kommt. Und wer wirklich Stress macht auf diesen Demos, ich muss es so sagen, ist die Polizei, die da ja sehr präsent ist. So, und jetzt bedanke ich mir eben das eben zu der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung. Kann ich voll unterstreichen und auch bestätigen aus eigener Erfahrung. Und meine 10-jährige Enkeltochter Clara fragte mich, ich habe Diabetes, aber moderat, ich muss nicht Insulin spritzen, weil ich mich da schon frühzeitig erkundigt habe. Und sie sagt, Oma, hast du Angst vor Corona? Und dann sagte ich ihr, nicht die Spur. Ja, Oma, aber wenn du Corona kriegst, habe ich gesagt, ja, Clara, dann bekomme ich Corona. Sie wissen auch, dass ich eine ganz normale Einstellung zum Tod habe. Mein Hochzeitskleid liegt schon in einer Kiste bereit, habe ich Ihnen erzählt, dass das mein letztes Kleid ist. Und da haben Sie ganz locker gesagt, Oma, dürfen wir auf deiner Beerdigung dabei sein? Also nur so viel Kindern ganz normal auch mit Tod und Leben mit Ihnen darüber sprechen. Ja, also danke, von Frau daher haben wir nie ja. Diese Distanz, habe ich nie, Sie durften mich, wir umarmen uns, wir drücken uns und also von daher eine Normalität. Es ist, also ja, was mich noch ganz, ganz schlimm belastet ist, dieses Maskentragen für die Kinder und das auch noch im Unterricht. Also es ist für mich wirklich, ja, Es ist körperlich.
Dankeschön. Okay, in der Grundschule müssen Sie es ja nicht tun. Aber wie gesagt, hier auch noch ein neuer Aspekt. Einfach der Tod gehört zum Leben dazu. Ich nehme auch die nächsten noch dazu, weil es nicht weniger werden. Und das ist ja auch ganz positiv, wenn Sie sich so rege hier in der Sendung beteiligen. Am Ende können wir das alles nochmal vielleicht auch zusammenfassen. Weiter geht's also nach Freiburg. Und da bin ich verbunden mit Frau Ungern-Sternberg. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Ganz herzlichen Dank für die Sendung, dem Radio Horeb und Dr. Wunsch, dessen Bücher ja wohl bei Familienleuten bekannt sind. Ich möchte einen Aspekt herausgreifen bei dieser ganzen Diskussion um Corona. Man sollte sich in ruhigen Stunden, die man ja jetzt zur Genüge hat, überlegen, welche Chancen und welche Gefahren. Also für die Kinder würde ich sagen, müsste man dafür Sorge tragen als Eltern, dass sie sich nicht zu sehr ängstigen. Und der Vorsprecherin muss ich ein bisschen widersprechen wegen der Maske. Also gestern war eine Enkelin hier, 12 Jahre Gymnasium, und sie sagte, ach, da gewöhnt man sich dran, das ist gar nicht so schlimm. Ich selber als ältere Frau, Oma von 14 Kindern, bin also da ein bisschen doch Gehemmter mit den Masken. Aber der Hauptpunkt meines Anrufs ist der, in dieser Corona-Zeit wurde die Systemrelevanz der sorgenden Familienarbeit festgestellt. Jedenfalls von denen, die diese Familienarbeit, weil sie nicht in der Erwerbstätigkeit vorher weitermachen können als Mütter oder Väter, dass das sehr relevant war für die gesamte Struktur familienbezogen. Und ich glaube, dass wir wegkommen müssen davon, Pflegearbeit in der Familie, Pädagogik, Pflegerisches, alles, was mit Kinderaufziehen zu tun hat und was man im Familienverband lernt, dass wir das bitte schön wieder wertschätzen lernen. Denn es macht keine Freude, selbst von Gynäkologensekretärinnen bei der vierten Geburt gesagt zu bekommen, ab vier fängt die Herde an. Wir selber haben 8 erwachsene Kinder. Und ich muss sagen, ich halte es für wichtig, dass man in der Familie Werte, die ja dort weitergegeben werden, Böckenförder hat das schon immer gesagt, dass wir Wörter, Begriffe wie Danke, Bitte, Entschuldigung und Empathie beibringen. Das heißt Mitgefühl, eben das Beispiel mit dem Jungen, mit der Schere teilen will für die Schwester, ist ein gutes Beispiel. Das heißt, wir sollten wirklich auch kreativ sein bei Ideen, die wir haben für die Freizeit, für die viel mehr Zeit für die Eltern, für die Kinder, Kinder miteinander. Und was mich in den Medien ärgert, ich denke mal, viele von den Berichtenden haben keine eigenen Kinder, jedenfalls denke ich das so, wenn ich die höre, da wird nur von der Last für die Eltern gesprochen. Ach, sie müssen wieder die Kinder betreuen. Ach, was ist das schlimm? Und die betreuenden Erzieherinnen, ich sage kein negatives Wort dazu, zu den Erzieherinnen, aber die können das ja eh viel besser. Das halte ich für einen Fehler. Ich selber habe meine Kinder alle bis zum dritten Jahr zu Hause gelassen. Und der Verband Familienarbeit plädiert ja auch dafür, genau wie alle Kinderpsychiater und Pädagogen. Also deswegen nur in Kürze stichwortartig, weil die Zeit drängt. Und zur Fantasie noch Folgendes. Man kann den Kindern auch beibringen, dass sie sich vielleicht darauf konzentrieren. Wie kann ich in dieser Zeit anderen eine Freude machen? Dinge basteln, die ins Altenheim gebracht werden können, im Advent oder zu Weihnachten. Ja, also da wurden ja vorhin auch schon viele Vorschläge gemacht. Ich will jetzt enden, sonst wird es zu lang. Also ganz herzlichen Dank für die Sendung. Ich bin sehr froh darüber. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Ungarn-Sternberg, für dieses klare Plädoyer, auch für die Familie. Interessant auch, dass ja auch viele anrufen, die selber viele Kinder haben. Also sie wissen, wovon sie reden. Und hier noch ein Hörer jetzt auch mal in der Runde. Ich darf Herrn Himpler aus Stuttgart begrüßen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ja. Also ich habe keine Kinder, ich habe aber eine sehr kreative Idee. Ich übrigens, da verstehen Sie sofort, welchen Standpunkt ich habe. Ich beschäftige mich sehr intensiv damit, mit dieser Corona-Geschichte. Ich nenne es Planemie und Panikdemie. Also, das möchte ich aber gar nicht vertiefen. Es geht darum, es gibt eine Sache, die man vielleicht Kindern auch, mit denen man über Kinder auch, mit denen man, über die man mit Kindern aussprechen könnte, ist ein Widerstand. Einfach die Dinge nicht tun. Da hat Bertolt Brecht was Schönes gesagt, wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das ist auch eine Möglichkeit, mit erwachseneren Kindern zu sprechen. Machen wir einfach das, was der Staat sagt, oder setzen wir uns darüber hinweg? Weil die Gefahr für diese, es regt mich alles so sehr auf, dieses Corona-Thema, macht mich sehr, sehr, sehr nervös und sehr traurig. Den Kindern einfach zu sagen, oder inzwischen wissen wir alle, das Ding ist nicht mehr gefährlich, dass man einfach sich trifft, sich umarmt. Und die Bußgelder, die werden zu allermeist überhaupt nicht realisiert, das einfach tut und sich darüber hinwegsetzt, was Obrigkeiten sagen, die einfach keine Ahnung haben, die einfach, mehr will ich gar nicht sagen, das reicht eigentlich, Widerstand. Ja, und die Dinge einfach tun, sich treffen.
Das lassen Sie vielleicht an dieser Stelle, danke Herr Himpler. Ob das jetzt ein Virus ist, der nicht virulent ist, ich glaube, das überlassen wir den Wissenschaftlern, oder wir sehen es, dass es aber doch der Fall ist. Herr Wunsch. Jetzt haben wir hier einige viele Aussagen auch gebündelt. Jetzt darf ich doch Sie auch nochmal zu Wort bitten.
Ja,
die Wertschätzung der Familie damit oder die fehlende Wertschätzung der Familie, damit sind wir in die Sendung eingestiegen. Die ist unwahrscheinlich notwendig. Und wenn ich jetzt höre, je linksgrüner die Politiker sind, je lauter wird es, wir müssen die Mütter wieder schnell an den Betrieb zurückholen. Sie werden ja sonst wieder heimischen am Herd und das ist doch nicht gut. Wir haben Sorge, dass sie sonst wiederum auf den Stand zurückfallen, den wir vor 20, 30 Jahren hatten. Wenn wir vor 20, 30 Jahren die Pandemie mit ihren Auswirkungen gehabt hätten, wären viele Familien dreimal intakter gewesen. Also da ist ganz dicker Nachholbedarf. Und nochmal, das Eingangsplädoyer sollte an möglichst viele Menschen aus dem politischen Bereich herangetragen werden, um da ein Umdenken einzuleiten. Der letzte Beitrag, der macht deutlich, wie unterschiedlich wir auch zum Teil durch die schräge Informationspolitik, die also unwahrscheinlich aufbauschend oft ist, wenigstens wirkt so auf mich, die ein oder andere wirkliche Gefahr auch nicht so erkennen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Gefahr massiv überschätzt wurde, aber ich würde auf keinen Fall nach den Erfahrungen, die mir auch jetzt aus dem Umfeld hier vorliegen, sagen, das ist eine normale Grippe, weil wenn ein halbes Jahr später massive Geschmacksbeeinträchtigungen hat, ein halbes Jahr später seine Lungentätigkeit nicht annähernd auf dem Niveau hatte, wo sie vorher als Sportler hatte, dann merke ich, dass in dieser in Anführungszeichen vergleichbaren Grippe so ein paar kleine Dinge eingebaut sind mit Spätfolgen, die so keiner direkt im Blick hat. Und es gibt eine Reihe von Krankheitsverläufen, die das sehr deutlich unterstreichen. Wir haben natürlich nicht die Situation, dass wir jetzt einen perfekten Überblick haben. Aber für mich ist das also auf keinen Fall eine normale Grippe. Aber auf jeden Fall ist es eine massive Herausforderung, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Und da bin ich auch für die Hörerinnen und Hörer sehr dankbar für die vielen kreativen Ideen, die da eingebracht worden sind. Das Thema Oma, hast du keine Angst, von der 10-jährigen Enkeltochter ist bei mir sofort im Kopf hängen geblieben. Natürlich werden alle Menschen das Ziel haben, noch möglichst lange zu leben, auch die Älteren. Aber wie in diesem Thema deutlich geworden, wir haben verdrängt, dass der Tod zum Leben gehört. Und wenn ich keine Angst vorm Sterben habe oder weniger Angst vorm Sterben habe und das Sterben als was etwas Normaleres ansehe, als es das auch wiederum von den Medien dargebracht wird, wir müssen jeden Tag retten und wir müssen noch dem 100-jährigen Oma ein neues Knie einsetzen, weil sie könnte ja vielleicht nochmal auf die Party gehen wollen und so weiter. Da muss ein Umdenken, aber am intensivsten von der älteren Generation einsetzen, die sagt, das Leben ist endlich und ob ich mit 79 sterbe, wird für die Verwandten und die Angehörigen schwer sein, aber wenn ich mit 99 sterbe, nicht viel anders. Also was ist der Zugewinn der 20 Jahre und was ist der Zugewinn, wenn ich mich jetzt hier coronamäßig so verhalte, wie es alle wollen? Ja, es kann ja sein, dass ich dann 3 Jahre länger im Altenheim lebe und nur darf mich keiner mehr besuchen. Also es ist schon tragisch, was da passiert. Von daher mein Plädoyer: Versuchen Sie in der Abgewogenheit auf der einen Seite die Gefahr zu erkennen, auf der anderen Seite auch die Chancen zu erkennen. Und da erinnere ich mich an ein chinesisches Schriftzeichen von Krise. Das besteht aus 2 Schriftzeichen, nämlich Chance und Gefahr. Und insoweit ist das für mich eine Corona-Krise, die eine Reihe von Chancen und eine Reihe von Gefahren in sich trägt. Und die Gefahren können wir noch nicht so ganz genau absehen. Da müssen wir sehr wahrscheinlich noch 2, 3 Jahre warten. Aber die Chancen, die wir haben, mit der Gesellschaft anders umzugehen, mit unseren Kindern anders umzugehen, innerhalb der Familie anders mit uns umzugehen, die finde ich sehr groß. Und da waren auch nochmal die Beispiele mit den Experimenten da in puncto Luft. Und das ist für die Kinder nachvollziehbar, wenn man sowas macht. Und dann hat man nachher den Blick darauf gerichtet und nicht auf was anderes. Das wäre mein Abschlussgedanke zu dieser heutigen Sendung, die in der Intensität von der Interaktivität für mich noch neu war. Also nicht die Form als solches, aber hier bei Radio Horeb habe ich so viele Reaktionen noch nicht gehabt. Toll, dass Sie sich gemeldet haben. Und von mir aus, vor Weihnachten sehen wir uns nicht mal. Auf jeden Fall einen guten Start in den Advent und eine möglichst gute Advent und dann eben auch Weihnachtszeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Wunsch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute über das ja auch weite und umstrittene Thema zu sprechen. Was macht Corona mit unseren Kindern? An dieser Stelle natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an die ja wirklich sehr rege Beteiligung und den Gesprächsbedarf und auch sich überhaupt einmal äußern zu können von Ihrer Seite, die Sie so zahlreich angerufen haben und auch die Sendung bereichert haben, auch mit vielen kreativen Hinweisen und Tipps, was wir in der Familie auch tun können, damit wir diese Phase auch gut bewältigen und da, wie Herr Wunsch sagt, in einer Abgewogenheit doch zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist richtig, wo sind Chancen, wo sind Gefahren und da sich vielleicht auf die Chancen zu konzentrieren. Ja, ein Dankeschön an Herrn Dr. Wunsch und ich darf Ihnen sagen, gerne auch auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, wie Sie auch schon selber angedeutet haben, diese Sendung können Sie natürlich im Podcast-Angebot bei uns in der Mediathek dann nachhören, wenn sie da ist, spätestens ab morgen. Heute um 23 Uhr können Sie diese Lebenshilfesendung in der Nachtwiederholung noch einmal hören. Und wenn Sie Fragen haben zum Sender, wenn Sie vielleicht jetzt auch mehr Zeit haben und sich überlegen, vielleicht auch etwas Zeit in ein Engagement zu setzen, sich ehrenamtlich zu betätigen, vielleicht auch hier im Rahmen von Radio Horeb, dann können Sie auch gerne den Hörerservice kontaktieren unter der 08328921110, die Nummer vom Hörerservice. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta.